Ein kleiner Hinweis vorab in eigener Sache. Leider hat mich bei dieser Folge die Göttin des Mikrofons im Stich gelassen und somit hört ihr mich diesmal in verminderter Tonqualität. Ich bitte dies zu entschuldigen und wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dieser unterhaltsamen und spannenden Folge von Make It Click, der Podcast.
Es sind eher die Eltern, die auch den Mädchen die Freiheit geben sollen, auch sich in solchen Berufen mal auszuprobieren. Wir hatten bei uns ein Mädchen im Praktikum, die hat gemeint, sie können sich das total gut vorstellen, bei uns auch eine Ausbildung zu machen. Und dann müssen die ja dann einen Bericht schreiben. Den hat sie dann auch vorgetragen bei sich in der Klasse. Und dann kam vom Lehrer zurück, ach, das ist doch nichts für dich. Dieser Kommentar kann natürlich auch von Eltern oder Großeltern vielleicht auch kommen, aber der ist dann an der Ecke leider falsch und kontraproduktiv.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. Make It Click, der Podcast, startet in die neue Saison mit einer Frau, die mit ihrer Karriere gegen gängige Klischees spricht und junge Frauen dabei unterstützt, sich in technischen Berufen zu Hause zu fühlen. Mein heutiger Gast, Angelique Rösler, Managerin Development Radar Systems bei BMW und Mentorin für Ingenieurinnen, bringt mir in unserem Gespräch die Welt der Technik, des Gummis und der Geschwindigkeit ein bisschen näher und erzählt, wie sie damit umgeht, wenn Männer ihr lieber die Innenausstattung eines Autos erklären, als sie unter die Motorhaube schauen zu lassen. Wir sprechen außerdem darüber, warum für Frauen der Weg hin zu einer Karriere in technischen Berufen schon früh geebnet werden muss. Wir erkunden unsere eigenen Vorurteile unserem Geschlecht gegenüber und erfahren, welche Herausforderungen es in der deutschen Automobilindustrie zu überwinden gilt. Ich freue mich sehr auf diese Folge, wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wünsche euch an dieser Stelle nochmal ein wunderbares, gesundes, erfolgreiches und glückliches 2025.
Hallo meine liebe Angie.
Hallo liebe Jenny.
Es freut mich sehr, dass du mein heutiger Gast bist in der ersten Folge dieses Jahr. Die erste neue Folge in 2025. Bist du gut gestartet?
Ich bin sehr gut gestartet und ich bin auch sehr dankbar für die Einladung zu diesem Podcast.
Lustigerweise im November gibt es in der Schweiz einen Zukunftstag, wo die jungen Mädchen und Jungs einen Tag lang zu verschiedenen Firmen gehen dürfen und reinschnuppern in ihren Berufen. Und als wir in der Vorbereitung die letzten Wochen und Monate zu diesem Podcast waren, kam mir das als Einstieg für unseren Podcast heute in Sinn, weil mein Sohn hätte alles wählen können. Er hätte wählen können, in einen Pflegeberuf zu gehen. Er hätte mit Ärzten in Krankenhäuser, er hätte ins Theater, in die Oper, zu verschiedenen Kunden von uns Schnuppertag machen oder Zukunftstag und er wollte ins Autohaus. Ich dachte, jetzt leben wir also auch in der Familie Kreindl das Klischee. Es war zwar ein wunderschöner Tag, er hat es geliebt. Es ist auch eines der schönsten Autohäuser. An dieser Stelle ganz lieben Dank nochmal an Daniel Mitterhofer. Ein großartiges Autohaus hier in der Nähe von uns am Zürichsee. Aber ich hätte mir doch gewünscht, dass er dann in so eher in mal einen Seitenwechsel einnimmt. Und jetzt auf unsere Folge zu kommen, finde ich es besonders spannend, das Jahr anzufangen mit deiner Perspektive, weil du ja eigentlich eine unterrepräsentierte Spezies bist in deinem Beruf. Spezies. Wie kam es dazu?
Also zuerst freue ich mich natürlich, dass sich noch junge Menschen für Autos begeistern können. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Sagen wir, das ist ja ganz viel heute modern mit KI und mit Informatik zu starten. Und es gibt doch noch begeisterungsfähige Jugendliche oder junge Menschen, die auch gerne ins Autohaus gehen, sogar nicht nur virtuell, sondern auch wirklich physisch, real. Das freut mich. Und das war bei mir genauso. Ich war als kleines Kind eigentlich schon immer autobegeistert. Ich habe auch viel mit Autos gespielt, also gar nicht mädchen-like. Und ja, meine Eltern haben mich immer lassen und ich habe einen älteren Bruder, deutlich älteren Bruder, und der hatte mich auch immer überall mitgenommen zu seinen Mofas und wenn er in seinem Auto geschraubt hat. Und da war ich immer an seiner Seite und ich könnte mir vorstellen, das ist die einzige Erklärung, die ich für mich gefunden habe, dass es daran liegt, dass ich mich dabei immer ja begeistern konnte, auch dann für seine Tätigkeiten.
Es ist ja schon lustig, ne? 1888 im August fuhr Bertha Benz mit ihren jugendlichen Söhnen, mit ihren Teenagern das erste Mal Auto. Und man sagt ja auch, sie hat den Bremsbelag erfunden oder war federführend im Bremsbelag, was ja eigentlich leider wieder ein Klischee quasi. Sie hat nicht den Motor, sondern den Bremsbelag. Aber wenn man sich das anguckt, von 1888 bis jetzt, ist ja doch einige Zeit vergangen. Und trotzdem arbeiten ungefähr 18% Frauen in der deutschen Autoindustrie. Und wenn man sich das europaweit anguckt, sieht man, dass ich glaube, es sind 22% Frauen in technischen Berufen, die in Europa arbeiten. Das ist ja schon nicht gerade viel. Ich kann mir vorstellen, als du angefangen hast zu studieren und zu sagen, hey, ich möchte in die Automobilindustrie oder ich möchte in technischen Beruf, war das noch weniger. Wie war das auf der Uni?
Also es war, wenn ich das vergleiche zu damals, ist zumindest meine Wahrnehmung immer noch, dass sich zu wenig getan hat. Also wir waren, als ich gestartet habe, 300 Studenten. Und von den 300 Studenten waren wir 6 Frauen. Und die dann wirklich abgeschlossen haben nach 4 Jahren, das war ich und noch meine damalige Freundin. Also wenn wir jetzt bei dem Studiengang bleiben, vielleicht mag der jetzt auch noch weniger Frauen begeistern oder Frauen begeistert haben. Aber da wären es dann unter 1%. Ja.
Wie kam das, dass von 6 nur 2 abgeschlossen haben, weil die einfach die anderen 4 gesagt haben, ist nicht mein Studium oder weil sie oder
auch.
Weil das ist ja dann schon, ja?
Ja, auch. Also bei einer weiß ich, die ist dann umgezogen, die ist dann Richtung Mannheim gezogen, hat dann an der Hochschule in Mannheim dann weiter, wobei sie ist dann, hat dann den Studiengang auch gewechselt später noch. Und natürlich, es gibt auch ein Vordiplom oder gab es zumindest damals noch, wo auch viele ja aussortiert wurden. Und genau, irgendwo da sind dann einige hängen geblieben oder haben dann auch gewechselt.
Wie war das für dich als junge Studentin? Musstest du dich gegen viele Vorurteile wehren? Oder ich kann mir vorstellen, 300 Männer, jetzt das Klischee von Studenten in oder Studierenden in technischen Berufen, zumindest in den 2000er, als ich studiert habe, da waren das meistens langhaarige Birkenstockträger mit karierten Hemden, meistens in Farben braun, orange, grün. nein, halt, ich habe Philosophie studiert in Wien und da hatten die auch lange Haare und Birkenstock, aber sie hatten keine karierten Hemden. Jetzt, um ein Klischee oder ganz, ganz logischerweise plakativ zu sein. War das für dich schwierig, dich da durchzusetzen oder wie war das für euch als Frauen?
Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit den Studenten da irgendwelche Probleme oder Themen hatte. Im Gegenteil, wir waren eine Gruppe von Mädels, wir waren so dann zu dritt auch und wir hatten uns zusammengerauft, hatten die gleichen Interessen und waren uns ja sehr ähnlich und wir hatten dann sehr viel Spaß auch mit den Studenten. Und ich kann mich nur daran erinnern, dass die Professoren an der einen oder anderen Ecke leicht voreingenommen waren oder haben auch den einen oder anderen Spruch, wenn man halt wieder am Schnattern in den hinteren Reihen erwischt wurde, dass dann halt schon ein Kommentar dann kam oder wenn es halt auch gerade in Richtung Prüfungsfragen oder so dann ging, wenn man dann nochmal Rückfragen hatte oder sowas. Aber also ich konnte damit immer gut umgehen. Also ich glaube, also ich lebe da jetzt schon so lange mit. Ich glaube, man hat dann immer so den einen oder anderen Spruch oder nimmt es dann auf die humorvolle Seite mit. Aber von den Studenten zu deiner Frage, nee, gab es keine Probleme.
Was du sagst, finde ich spannend. Du lebst damit schon so lange. Ich habe heute mal, es ist Sonntag und am Vormittag schaue ich mir immer so ein paar LinkedIn-Beiträge an und dann hat eine Frau auf LinkedIn geschrieben, sie regte sich darüber auf, dass man sie fragte oder sie öfters gefragt wird, warum bist du denn Single? Du bist hübsch, erfolgreich, intelligent. Und ich fragte mich erst, warum regt sie das auf? Weil ich finde das ja durchaus ein Kompliment und eine richtige Frage. Warum ist die dann noch Single? Und sie erläuterte das dann in einem gewissen Menschenbild, was man hat. Wenn du sagst, du lebst damit schon so lange, dann klingt es schon nach gewissen Widerständen. Oder nicht Widerständen, denen du begegnet bist, aber schon eben so Vorurteile, mit denen du leben lernen musstest.
Ja, auf jeden Fall. Also ich belächeln das dann immer so, ach ja, ich bin ja die Quotenfrau, weil ich dann so immer in dieser Konstellation eine Frau zu 6 bis 8 Männern in den Kreisen dann auch bin und auch schon immer war. Und auch ganz am Anfang, nach dem Studium, wo ich ins Berufsleben rein eingestiegen bin, waren wir von der Entwicklungsabteilung von 50 Männern, waren es auch nur 2 Frauen und 2 Assistentinnen. Und mehr gab es damals nicht. Und wir haben immer gesagt, wir sind die Quotenfrauen. Also so, dass man dann zumindest welche mitgenommen hat. Aber das ist natürlich so nicht. Also wir haben genauso unsere Qualifikationen erreicht. Wir haben unsere guten Zeugnisse. Wir haben unsere Aufgaben genauso erfüllt wie die Männer auch.
Du warst erst im Motorsport. Du bist nach der Uni dann zu Toyota gegangen. Ich bin ein großer Fan, ich oute mich der Formel 1. Ich finde das wahnsinnig spannend, gucke mir das sehr gerne an. Wie ist das, wenn man dann als junge Ingenieurin, egal jetzt ob Ingenieur oder Ingenieur, zum Motorsport geht? Das ist ja dann nochmal so die Ausgeburt der Männlichkeit im Klischee. So gummigeschwindig. Ich reite jetzt auf diesen Klischees rum, aber es ist doch so, oder? Es ist so, wenn man so, oh, das ist das Auto und die. Wie war das für dich und was hat dich daran fasziniert?
Also ich wollte schon während im Studium, ich wollte immer in diese Top-Liga rein. Ich wollte in den Motorsport und da natürlich in die Formel 1. Es wären ja auch andere Ligen auch gegangen, Rallye oder vielleicht eine untere Kategorie, aber ich wollte unbedingt in die Formel 1, ich wollte in einen Rennstall mit rein. BMW, Mercedes waren zu dem Zeitpunkt nicht möglich und Toyota hatte sehr stark rekrutiert innerhalb von Europa, um diesen Rennstall dann auch in Köln aufzubauen und die richtigen Leute an Bord zu holen. Und die haben mir die Möglichkeit dann gegeben. Ich bin als Berechnungsingenieurin in die Simulation gegangen und war da sehr begeistert mit dabei. Und es war auch ein riesiges Team. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach das Maximum an Leistung und Drehzahl auch aus so einem Motor dann herauszubringen. Und das haben wir auch geschafft. Das war sehr prägend auch. Und ich hatte eigentlich in meinem ganzen Lebenslauf immer mit ganz besonderen Bereichen auch zu tun, weil mir das immer wichtig war, was Neues und was Außergewöhnliches auch zu erleben und ein Teil davon zu sein.
Wenn du sagst, es war prägend, was war für dich das Prägendste daran?
Wir hatten dort, das haben die auch toll gemacht, wir waren also alle sehr jung und die meisten waren zugezogen und wir hatten dort von einem Fitnessstudio bis über Frühstück, Abendessen, wir hatten sämtliche Möglichkeiten dort auf dem Firmengelände. Und man hat mehr oder weniger gar nicht nach Hause gehen müssen. Und das hat natürlich schon, wir haben sehr, sehr viel Zeit auch in der Firma verbracht. Und dieses Team wurde unglaublich gut geformt und wir waren mehr oder weniger Freunde. Und was sie dort aber leider nicht geschafft haben, waren, dass die Führungskräfte auch als ein richtiges Team zu diesem Zeitpunkt zumindest gearbeitet haben. Und das darunter hat aber wiederum auch die Mannschaft gelitten. Also die Mannschaft selber war toll. Also ich habe auch zu den meisten meiner damaligen Kollegen immer noch Kontakt und sind auch ein Teil auch wieder oder immer noch Kollegen von mir. Und die Führungskräfte habe ich aber fast keinen mehr irgendwo wieder gesehen. Und für die Mannschaft damals war das schwierig, weil wenn die Führungskräfte nicht zusammenspielen oder auch gegeneinander arbeiten, kann einfach auch das Endprodukt oder das ganze Team dann leider nicht so harmonisieren, wie sie eigentlich könnten. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum Toyota nie so erfolgreich war wie andere Rennställe, trotz des Riesenbudgets. Meine Meinung.
Ich würde auf jeden Fall gerne auf die Führung, vor allen Dingen auch auf deine, weil du ja auch selber Teams leitest, später noch zu sprechen kommen. Wenn ich mir heute Formel 1 angucke, ist der Moment, den ich immer am spannendsten finde, unter anderem der Boxenstopp. Und sie kommen und rennen und in einer Geschwindigkeit werden diese Räder ausgetauscht, gewechselt und ist es Regen oder ist es Sonnenräder und diese, ich fieber dann immer mit. Auch da, wenn wir jetzt nochmal über den Frauenanteil reden, ist der nicht sehr groß. Liegt das an der Körperlichkeit, die du mitbringen musst oder warum siehst du an der Rennstrecke auch im Verhältnis weniger Frauen als Männer?
Also der Boxenstopp ist wirklich auch einer der spannendsten Momente. Da hängt unglaublich viel von ab. Da ergeben sich so viele Chancen. Ist auch ein strategischer Punkt in einem Rennen. Ich finde den auch immer super. Das ganze Team fiebert auch mit und das ist wirklich der spannendste Moment. Natürlich ist es körperlich für eine Frau, so ein Rad zu stemmen, wäre jetzt nicht einfach. Also du hast recht, man sieht ganz wenig Frauen. Vielleicht mal, dass die Marketing-Damen mit dabei sind.
In der Boxengasse an der Streckengasse.
Mhm. Ja, genau. Also das Testteam oder auch das Rennteam, es gibt oft zweierlei Teams, die sind halt auch unglaublich viel unterwegs. Ich denke, dass es irgendwann auch schwierig ist, dass man das auch unter den Hut bringt, gerade wenn man dann vielleicht auch in Richtung Familienleben oder so nachdenken möchte. Ich würde nicht sagen, dass es was Körperliches ist, außer wenn man jetzt irgendwie die Räder
oder Steifen,
ja, genau.
die Reifen,
ja,
stemmt.
Mhm. Führt es auch für jeden Beruf, ist, denke ich, auch für eine Frau auch ausführbar mit den heutigen Möglichkeiten und Hilfsgeräten, die man auch hat. Ich denke eher, dass es ein Thema ist, dass man unglaublich viel auf Reisen ist und auch dann irgendwann sich dann auch entscheiden will, okay, will ich das?
Du wolltest das nicht, du bist dann weggegangen.
Ich bin weggegangen, liegt aber mehr an der Tätigkeit, also oder liegt ausschließlich an der Tätigkeit. Ich bin weggegangen, weil ich gemerkt habe, das reine Simulieren, das Arbeiten in der virtuellen Welt, das hat mir nicht ausgereicht. Ich wollte mehr an den Motor, ich wollte an den Prüfstand, ich wollte sehen, wie es raucht und stinkt und ölige Teile in der Hand halten. habe dann eine Stelle angeboten bekommen in München und das war der eigentliche Grund, dann wegzugehen. Und es war auch sehr schade, weil das Team war toll. Die Mannschaft.
Du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass wenn es neue Autos gibt oder du bei Freunden bist und die neue Autos gekauft haben oder in der Garage stehen haben, dass dir die Männer dann oftmals eben den Innenraum zeigen wollen, wenn sie dich noch nicht so gut kennen und du sagst, nee, mach mal lieber die Motorhaube auf. Wie? bist du in einem technikaffinen Haushalt aufgewachsen? Außer der große Bruder mit den Autos?
Also so Hi-Fi-Technik, damals mit großen Fernsehern und Surround-System, als es rauskam, und DVD-Player und CD-Player und alles, was mit Hören und Sehen zu tun hat. Ja, da war ich aber nur so halb dabei. Auto-affin, außer meinem Bruder eigentlich nicht.
Aber nee. Du wolltest es immer schon
ja.
Den Berufsweg gehen.
Ja, total. Und ich bin da auch immer noch Feuer und Flamme. Also das ist also wirklich auch schön. Ich weiß nicht, ob das jeder von sich sagen kann, dass man den Beruf, den man gewählt hat, immer noch toll findet
nach 20 Jahren. Das ist ein großes Privileg.
Ja, genau. Und ich kann dir es auch nicht zu 100% sagen, woher es kommt. Ich bringe es immer nur in Verbindung mit meinem größeren oder älteren Bruder.
Wenn du auf die Ausbildung von unseren Kindern guckst und von jungen Leuten heute, was müsste geschehen, damit der Frauenanteil, ich weiß, BMW hat sich, glaube ich, auch für 2025 eine neue Prozentzahl veröffentlicht, wo sie den Frauenanteil steigern wollen. Sie sind über dem Durchschnitt, muss man sagen, deutschlandweit, was den Frauen oder den Frauenanteil betrifft. Was müsste passieren?
Also wir reden ja ganz viel über Quoten oder weibliche Studenten an Universitäten. Meiner Meinung nach müssen wir viel früher anfangen. Und zwar vielleicht nicht in der Grundschule, wobei da geht's auch schon in Richtung, entscheiden sich die Kinder für ein technisches Gymnasium oder vielleicht eher für ein musisches Gymnasium oder auch dann in den Realschulen wird ja auch schon früh entschieden, welcher Bereich Wirtschaft, Technik kann man sich aussuchen. Ich denke, genau da müssten wir viel früher reingehen und Aufklärung betreiben, dass sich auch die Kinder oder auch die Mädchen, wo man schon merkt, die sind gut auch in Mathe oder beim Basteln oder Werken oder in Kunst, dass man genau sie dort auch schon in die Richtung leitet. Weil sie werden dann doch von den Lehrern eventuell oder von den Eltern beeinflusst, in diese klassische Rolle auch wieder reinzugehen und auf Wirtschaft oder Pflege sich dann zu spezialisieren. Und wenn man da früher reingeht, denke ich, wäre es sinnvoll und würde auch helfen, mehr Mädchen auch für Technik auch zu begeistern.
Du bist Mentorin für Ingenieurinnen. Mhm. und möchtest genau da eben auch ansetzen, junge Leute, junge Frauen dafür zu begeistern. Gibt es Beispiele, wo du sagst, das ist so ein typisches Beispiel, da kommt jemand und will eigentlich, aber dann hält die Gesellschaft oder die Klischees einen zurück?
Ja, also hatte ich auch mehrfach schon erlebt, erleben müssen, weil man kann sich ja nicht einmischen. Man kann ja nur begleiten an der Ecke. Wir hatten bei uns ein Mädchen im Praktikum und die war auch am Prüfstand und in der Werkstatt und war auch bei uns im Büro und die hat gemeint, sie könnte sich das total gut vorstellen, bei uns auch eine Ausbildung zu machen und dann müssen die ja dann einen Bericht schreiben über was sie alles gesehen haben und was sie erlebt haben und wie es ihnen gefallen hat und den hat sie dann auch vorgetragen bei sich in der Klasse und dann kam vom Lehrer zurück, ach, das ist doch nichts für dich. Und und wenn man natürlich von solchen Leuten umgeben ist, die dann quasi diese Meinung vertreten, dann die Kinder sind natürlich da auch sehr, ja, die lassen sich da auch sehr schnell dann in diese Richtung natürlich wieder zurückschieben. Und fand ich sehr schade und dachte mir, jetzt haben wir wieder eine sehr fähige Auszubildende vielleicht oder potenzielle Auszubildende haben wir verloren, einfach durch so einen Kommentar von Lehrern. Und dieser Kommentar kann natürlich auch von Eltern oder Großeltern vielleicht auch kommen, aber der ist dann an der Ecke leider falsch und kontraproduktiv.
Ich habe selber mal erlebt, vor ein paar Jahren, als ich meinen heutigen Mann kennenlernte und dann im Bekannten, aber auch Kollegen oder Kolleginnenkreis hat man darüber gesprochen, dass wir vorhaben zu heiraten. Und dann sagte ein Kollege damals zu mir, naja, dann kannst du ja aufhören zu arbeiten.
Oh je.
Und er sagte das mit so einer Selbstverständlichkeit, weil er sich gar nicht vorstellen konnte, dass man als Frau dann doch arbeiten möchte, obwohl man auch eventuell eine Familie gründen möchte, Familie hat, heiraten möchte und sich eventuell auch der Mann leisten könnte, dass man nicht, also dass nur eine oder dass man sich als Familie, als Paar leistet, dass nur einer arbeitet. Und trotzdem empfand ich, dass ich habe darüber gelacht und habe dann gesagt, aber wieso sollte ich denn? Das ist dann die typische Leine. Ich hatte dann so das Gefühl, es macht so klack, klack und dann werden die Handschellen kommen dann drum, die Ehe als Gefängnis zwischen den vier Wänden der Küche und des Wohnzimmers und Kinderzimmers. Aber es war ein junger Kollege und ich fand das spannend, weil das einfach das ist tief in uns noch drinnen. Und jetzt war das noch nicht mal offen. Ich habe keinen technischen Beruf. Ich bin in Mathematik grottenschlecht. Ich lebe das Klischee der schlecht einparkenden Frau. Habe Angst vor zu großer Geschwindigkeit. Also ich lebe wirklich viele Klischees, aber ich habe immer gern gearbeitet. Und was du erzählst, ist erschreckend. Wir haben 2025. Wie gesagt, Bertha Benz 1888. Was könnte man tatsächlich konkret tun? Du sagst es schon, im Kindesalter fängt es an. Fängt es nicht auch da an, wenn ich das Mädchen oft bitte in Familien mit Mädchen und Jungs, dass die Mütter die Mädchen bitten zu kochen oder helfen zu kochen oder räum doch mal den Tisch ab und wenn die Geschirrspülmaschine repariert werden muss, dann wird der Junge geholt. Hilf doch mal dem Papi.
Also bestimmt hilft's da. Ich meine, die Eltern kommen natürlich auch nicht aus ihrer Haut. Also da will ich mich ja auch gar nicht ausnehmen. Also mein Sohn hat bestimmt auch viel Blau getragen und wenig Rosa. Ich würde eher die Kinder ermutigen, viele Dinge auszuprobieren. Wir waren an einer Messe in München und da gab's ganz viele Sachen zum Ausprobieren, also Berufe auszuprobieren. Und da konnte man kleiner Chemiker spielen oder am Computer eine Seite designen. Also es waren unglaublich viele nette Möglichkeiten, wie man Kinder zu Berufsbildern hinführen kann. Und man sieht ja gleich, okay, interessiert sie das oder nicht? Oder der eine war Radiomoderator und die anderen haben mehr gemalt. Und ich glaube schon, dass also unser Schulsystem auch Möglichkeiten gibt zu erkennen, welche Stärken die Kinder haben. Und wenn man darauf aufbaut und auch die Eltern das lassen und zulassen auch, dass da ganz tolle Dinge entstehen können, mit denen man gar nicht gerechnet hat, weil sie vielleicht nicht in das Berufsbild der Eltern passen oder ins Berufsbild, was sich die Eltern für das Kind vorstellen.
Ja, als mein Sohn sagte, was ich eingehend sagte, er möchte ins Autohaus, habe ich gesagt, eben eingehend fast enttäuscht. Ich konnte das nachvollziehen, dass er die Autos toll fand und habe, wie gesagt, ihm die Möglichkeiten gegeben, alles auszuprobieren. Und er hat genau das gewollt und hatte dann auch einen tollen, wunderschönen Tag, hat auch viel gelernt. Für mich ist es schon lustig, ich hatte ihn, als er klein war, mal ins Ballett mitgenommen und hatte gehofft, dass er Ballett anfängt. Und dann kam er raus nach der Ballettstunde und hat gesagt, Mami, ich mache es aber nur für dich. Da war er 4 und guckte mich mit seinen großen Cola-Augen an, nur für dich. Und ich wusste, okay, das wird nichts. Wenn er das nur für mich macht, geht das gar nicht. Es ist lustig, weil man sich immer wieder ertappt, oder? Auch als Elternteil dann, dass man selber diese Vorurteile auch mit sich hat oder mit sich trägt. Kennst du das auch, obwohl du eben einem Beruf arbeitest, der den Klischees widerspricht, dass du selber Vorurteile hast, auch Frauen gegenüber, obwohl du selber eine Frau bist?
Ja, also ich würde gern Nein sagen, aber ich muss leider Ja sagen. Ich habe genau den Bias wie andere auch. Es ist auch so wie beim Autofahren, dass man, wenn man überholt und jemand ist einem da irgendwie zu langsam oder fährt schlecht und man schaut dann, man überholt und man schaut rein und dann so, ja, war ja klar. Also das habe auch ich und ich versuche mich da aber schon auch immer wieder selbst zu ertappen. Ich sage, das solltest du jetzt aber genau nicht machen, weil genau mit diesen Vorurteilen kämpfe ich auch, dass man sich immer wieder beweisen muss. Und warum schaue ich selber auch auf zum Beispiel Studentinnen? Fragt mich jemand kürzlich, ob ich die und die Kollegin kenne. Und was antworte ich? Ja, die ist gut. Hätte ich das bei einem Mann so geantwortet? Die Frage war ja, ob ich sie kenne. Und da hatte ich mich sofort wieder dran erinnert und dachte mir so, wieso hast du das jetzt gesagt? Und auch noch einem Mann gegenüber. Da muss man sich selber dann auch immer wieder schütteln, ja. Also ich meine, es ist gut, dass man es erkennt und dass es vielleicht beim nächsten Mal anders macht. Aber auch ich habe diese Klischees, Vorurteile, dass ich auch auf Frauen anders in meinem Beruf selbst anders reagiere, wie dass ich auf einen Mann reagiere. Unbewusst.
Ja, ich glaube, dass wir uns auch diese ganze Idee von Frauen und sind ja so unterstützend anderen Frauen gegenüber und wir würden Frauen fördern, Frauen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das bei manchen Führungskräften, bei manchen Frauen erlebe, ja. Aber grundsätzlich sind wir schon scheiß, entschuldige mein Deutsch, hart uns selber und vor allen Dingen auch anderen Frauen gegenüber. Wir bewerten andere Frauen mit einer viel härteren Brille, als wir teilweise andere Männer beurteilen. Und auch bei mir, wenn ich im Auto sitze, das mit dem Langsamfahren kenne ich auch. Ich sitze im Auto, aber ich, wie gesagt, kann schlecht einparken, fahre gerne Auto, muss sehr viel Auto fahren in meinem Beruf. Und wenn mein Sohn hinten sitzt und ich ihn von A nach B fahre manchmal, dann sitze ich hinten und wenn dann irgendwas ist, dann denke ich so, ach, siehst du, das ist, weil Mami nicht fahren kann. Und dann beiße ich mir auf die Zunge und das ist nicht mal, weil Mami nicht fahren kann, sondern es ist so, ja klar, ich Frau kann nicht fahren. Also ich bestätige auch noch die eigenen Klischees und ich denke, oh Gott, mein Sohn sitzt hinten im Auto und hört das. Und dann sage ich natürlich, so sollte man nicht reden oder das stimmt natürlich nicht. Aber es ist schon, wir leben das auch und wir haben das so verinnerlicht teilweise über uns selber. Und eben, wenn wir andere Frauen sehen, wie du richtig sagst, oder was hören über andere Frauen, die ist gut oder kann die das wirklich? Mhm. Die Pilotin, oder? Das berühmte Beispiel. Ja. Wird der Flieger von der Pilotin geflogen.
Ja. War das eine gute Idee, dort einzusteigen? Also ja, total schlimm. Ja, wirklich schlimm. Und wir haben noch einiges zu lernen. Aber es ist ja gut, dass wir zumindest jetzt schon die Wahrnehmung drauf haben, dass wir da mehr drauf achten.
Wie ist es in deiner Arbeit heute? Ich weiß, du darfst nicht sagen, was ihr alles Spannende entwickelt. Aber ich weiß, dass gerade auch BMW ja mit neuen Elektromodellen und neuen Designs auf den Markt kommt. Wie wird da drauf geachtet, dass es für Frauen genauso ansprechend ist wie für Männer, weil wir ja wissen, dass wir tatsächlich andere Bedürfnisse haben, ergo Crash-Test-Dummies, die seit einigen Jahren erst auch die weiblichen Körper berücksichtigen in der Gestalt und Physiognomie, weil wir einfach anders reagieren, oder? Auf Aufpralle und weil wir einfach Brüste haben und mit den Gurten anders umgehen müssen, etc. Aber was wird da im Moment alles unternommen, um dem weiblichen Geschlecht oder einem anderen Geschlecht außer dem männlichen gerecht zu werden?
Also ich meine, das Design spielt da eine wichtige Rolle. Die Minis sind ja gerade auch für die, sag ich mal, Größenverhältnisse auch von Frauen ideal. Cabrios an der Ecke sowieso, sind wir wieder beim Klischee. Mhm. Aber es wird sehr drauf geachtet. Ich meine, 52% aller Menschen sind Frauen. Der halbe Teil unserer Käufer sind halt auch Frauen. Und es ist ein wichtiger Markt an der Ecke und muss genauso mit bedient werden. Das nutzt nichts, wenn wir Autos für Männer bauen.
Was sind so die Hauptaugenmerke, wo ihr sagt, oder müssen wir drauf gucken, dass eben du hast gesagt, jetzt Mini oder Cabrio, wahrscheinlich von der Form her, oder sie sind kleiner, oder der Weg von Sitz zu Lenkrad, ist es das?
Ist es auf jeden Fall. Ich meine, der Größenunterschied ist ja immer vorhanden an der Ecke. Es ist die Übersichtlichkeit, es ist das Fahrverhalten, es ist auch die Zugänglichkeit, auch natürlich für als Familienauto auch die Zugänglichkeit, die Leichtgängigkeit auch. Es nützt nichts, wenn die Heckklappe ganz schwer zum Öffnen ist zum Beispiel. Und natürlich auch die Fahrerassistenzsysteme. Die sollen nicht nur der Frauen helfen, natürlich auch den Männern an der Ecke. Die werden ja auch permanent weiterentwickelt, um halt auch zu unterstützen.
Ich wollte unbedingt ein Auto mit einer Einparkhilfe und habe das auch bekommen, aber noch nie benutzt.
Nein, das musst du machen.
Weil es mir dann doch unheimlich war, dass dieses Lenkrad wie von Zauberhand alleine fährt. Ich habe neulich einen Werbefilm gesehen, wo die Frau oder der Mann am Steuer einschläft und dann geht die Warnblinkanlage auf der Autobahn an und das Auto geht automatisch auf den Standstreifen. Mhm. Fand ich eine tolle Innovation. Gibt es wahrscheinlich schon länger und alle Techniker, die zuhören, sagen, ist ja eigentlich schon fast wieder veraltet. Das Auto der Zukunft für dich, wie stellst du dir, du als Angelique Rösler, wie stellst du dir das Auto der Zukunft vor, was vielleicht noch nicht so erfunden ist? Was wäre dein Traum?
Also mein Auto der Zukunft muss sogar gar nicht vor der Tür stehen, kann irgendwo schon gerade fahren und mir wäre wichtig, also es muss mir auch gar nicht gehören mehr, es könnte auch Sharing sein, aber ich würde gerne über mein Telefon mein Auto bestellen, dass es genau zu dem Zeitpunkt, wo ich morgens das Haus verlasse, vor der Tür steht. Dazwischen kann es jemand anders auch benutzt haben und dann steige ich ein. Und idealerweise weiß es sogar schon, wo es mich hinfahren soll in die Firma oder was auch immer ich an dem Tag dann vorhab. Oder ich sag's ihm dann. Also ich möchte es auch gar nicht mehr eintippen, sondern ich würde es ihm gerne sagen. Und es findet es dann auch direkt und fragt mich, ob es noch irgendwo vorbeifahren muss oder ob ich noch irgendwie meine Bankgeschichten gerade irgendwie noch machen will oder ob ich im Internet surfen möchte. Und während es dann fährt, ich fahre nicht bei meinem Auto, sondern es fährt mich und ich kann die Zeit nutzen. Vielleicht hat es mich auch gefragt, ob ich noch jemanden mitnehmen will, weil es dann vielleicht sparsamer ist, weil derjenige auf einem ähnlichen Weg gerade ist und das würde mich nur so und so viele Minuten Mehraufwand kosten. Das fände ich auch super, weil das wäre dann auch noch nachhaltiger an der Ecke. Und und ich kann alles derweil im Auto, vom Auto aus tun, ohne dass ich selber fahren muss oder Aufmerksamkeit dem Verkehr außen herum geben muss. Und dann setzt es mich idealerweise auch punktgenau ab, was es mir vorher prognostiziert hat. Und dann bin ich happy. Und dann kann sie da wegfahren. Kann jemanden anderen transportieren, kann parken gehen.
Das klingt wie der perfekte Assistent vereint in der Gestalt eines Autos. Fliegt dein Auto?
Nee, muss es nicht. Also ich verbinde Auto immer noch mit Straße und Fahren, aber du hast recht, das könnte ich in meinem nächsten Zukunftsauto, könnte ich auch im fliegenden Auto sitzen. Nee, aber heute fährt's.
Aber spannend, wenn du sagst Geschwindigkeit, möchtest du nicht mehr selber fahren?
Also wenn ich fahren möchte und Spaß haben möchte, wäre es gut, wenn es das zuließe. Es muss aber nicht dieses Auto sein. Also ich könnte dann auch gerne in meinen Oldtimer reinsitzen und dort dann Spaß beim Fahren haben, Freude beim Fahren. Mein Auto, was mich wirklich im Tagesgeschäft von A nach B bringt, das muss ich nicht mehr selber fahren.
Das hört natürlich mein Sales-Herz gerne, weil das heißt, du möchtest dann auf jeden Fall 2 Autos haben.
Jetzt hast du mich ertappt.
Hast du schon Werbung gemacht. Wenn wir über die Zukunft der Automobilindustrie reden, wie siehst du die Herausforderungen und warum sind wir, auch wir in Deutschland, ich sitze in der Schweiz, aber wir in Europa, aber in Deutschland auch, die Automobilindustrie nicht da, wo sie sein sollte, wenn man sich die vergangenen Jahrzehnte wirtschaftlicher Stärke oder wirtschaftlichen Ruhms der deutschen Autoindustrie ansieht? Was fehlt? Was ist schiefgelaufen?
Ja, also das Thema China ist kritisch aktuell, natürlich. Ja, die Nachfrage auf dem Elektromarkt, vor allem auch in China, ist immens. Wir haben nicht mehr die Absatzzahlen in Europa, die wir halt noch vor 5 Jahren an der Ecke haben. Also das ganze China-Wachstum wurde uns ja schon vor Jahren prophezeit und jetzt ist er da und jetzt müssen wir damit umgehen, würde ich sagen. Die Chinesen haben natürlich einen riesen Vorteil, weil sie halt auch durch hohe Subventionen in ihren eigenen Markt da stärken, ihre eigenen Hersteller auch stärken und gerade auch in dem Massenmarkt unterwegs sind, wo wir natürlich jetzt, sagen wir mal, mit VW jetzt mal ausgeschlossen, aber die typischen deutschen 3 großen OEMs, die eher im Premium-Bereich unterwegs sind, das können wir aktuell nicht bedienen, was die Chinesen auch kostenmäßig ihren Kunden anbieten können. Und was natürlich jetzt gefährlich ist, dass hier Chinesen in Richtung Europa wandern und ihre günstigen Produkte bei uns auf den Markt anbieten, was es natürlich für unsere Produkte hier und für die europäischen Marken natürlich auch schwer macht. Da können wir aktuell nicht mithalten. Da sind die Chinesen sehr gut aufgestellt. Wenn man so einem Auto, in so ein chinesisches Auto mal reinsitzt, wie das innen gestaltet ist und welche, sag ich mal, welche Technik dort verbaut ist und das ganze Infotainment, Digitalisierung, die in den Autos ist, die KI, die auch verwendet wird, die Sprachassistenten. Also das ist schon toll, was da in den letzten Jahren entstanden ist. Und was hebt uns jetzt noch ab? Das ist immer noch, sage ich mal, das Thema Status und dass wir als Premium-Hersteller im chinesischen Markt sind und halt hohe Qualität auch. Und die Chinesen holen natürlich auch in Richtung Qualität massiv auf. Das ist das Gefährliche für uns. Und da müssen wir natürlich in Richtung Kosten, Produktionskosten schauen und müssen natürlich auch unsere hohe Qualität auch beibehalten.
Wenn du in puncto Innovation guckst, was ist da die große Hürde in Deutschland? Oder im europäischen Automarkt vielleicht auch? Richtung Tesla auch im Vergleich?
Ja, also das ist aber meine Meinung. Wir sind nicht schnell genug. Ich würde mir kürzere Entwicklungszeiten an der Ecke wünschen, auch weniger Bürokratie, schnellere Entscheidungen. Und natürlich die Kunden ist die Frage, ob man das jetzt mit Premium natürlich in Zusammenhang bringen will. Aber Tesla bringt sein Auto und seine Software auf den Markt oder auch kann man genauso auch in der Handyindustrie, da haben wir noch mehr Kontakt mit diesen ganzen Software-Updates. Gefühlt jede Woche kommt ein neues Update ist vielleicht auch mal ein Bug im Telefon und die Kunden tolerieren das. Jetzt kann man natürlich sagen, beim Auto kann man das nicht zulassen, ist es bestimmt auch berechtigt an der einen oder anderen Ecke, dass man sagt, das muss 100% passen. Aber es gibt vielleicht auch Bereiche, wo man die Kunden entscheiden lassen kann, ob sie das Auto jetzt schon haben wollen. Und oder an der einen oder anderen Ecke vielleicht nicht mit der letzten Neuerung, weil man die dann über ein Software-Update dann sich später holen kann. Also vielleicht macht uns das schneller.
Hat es nicht auch was damit zu tun, dass, wenn man jetzt von der Diktatur redet, dass die Leute wahrscheinlich die Arbeitskraft per se eigentlich nicht viel Wert hat und deswegen, ob die jetzt 24/7 arbeiten und eigentlich nicht schlafen, im Grunde genommen dem Auftraggeber erstmal, kann ich mir vorstellen, vielleicht ist es auch nicht so, aber erstmal egal ist.
Absolut. Also es ist bestimmt Personalkosten ist ein Riesenthema. Manpower natürlich. Aber es sind natürlich auch die Produkte, die dann auf den Markt geworfen werden, die dann einfach nicht wieder verwertbar sind.
würde gerne nochmal zurück auf den Punkt, den du gesagt hast mit der Innovation und dem, dass man vielleicht Halbfertige, obwohl man mit dem Wort halbfertig wahrscheinlich sehr vorsichtig sein müsste, manchmal ist es nur ein Software-Update, den der Kunde oder die Kundin vielleicht auch gar nicht merkt in der Anwendung, aber auf den Punkt zurückkommen. Wenn ich mir natürlich deine Position, du bist jetzt Managerin im Radar Systems, das heißt, ihr entwickelt, wenn ich das richtig verstehe und bitte korrigiere mich, die Radarsysteme, die erkennen, wenn beim automatisierten Fahren oder autonomem Fahren das Fahrzeug fährt, was an der Seite ist, wenn Leute drüber gehen, Kinder etc. Ja. Ich meine, das ist natürlich, wie du auch schon angedeutet hast, auch eine moralische Verantwortung, die wir da haben. Da ist natürlich schwierig zu sagen, ich gebe ein halbfertiges Produkt raus.
Geht nicht.
Machen denn das denn andere, ohne jetzt zu verunglimpfen oder sowas, aber machen das andere, ohne Marken zu nennen, aber machen das denn außereuropäische Marken, wo du sagst, okay, da wäre ich mir nicht so sicher, wenn autonomes Fahren, dass die wirklich immer aufpassen, dass die Autos erkennen, wer darüber läuft?
Also wir haben es ja schon oft in den Medien gesehen, wie Unfälle passieren, wo Menschen auf der Rücksitzbank sitzen, wo ich sage, das gibt's. Kann ich überhaupt nicht verstehen, wie sich jemand in seinem eigenen Auto auf die Rücksitzbank setzt und aktuell da so viel Vertrauen auch hat. Und gibt's. Sonst würden diese Unfälle nicht passieren.
Wie entscheidest du, wenn man sich die Computersysteme ansieht, wenn die KI entscheiden muss, welches, jetzt bin ich mal sehr ketzerisch, welches Menschenleben mehr Wert hat, das Kind mit dem Hund, was von rechts kommt, oder die alte Oma von links und das Auto muss die Wahl treffen. Wie entscheidet die KI? Gibt es da Richtlinien, nach denen man entscheiden muss?
Also kann ich dir nicht sagen. Für mich persönlich würde ich auf Wahrscheinlichkeiten gehen, dass ich sage, okay, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher auch, um das Leben zu retten, ja, oder niedriger, weil KI arbeitet sehr viel mit Wahrscheinlichkeit und es muss auf einem Algorithmus dann aufgebaut sein. Und
aber wer entscheidet das in so einem Prozess? Ist das eine Person oder ist es die KI mit einem Mensch zusammen und dann unterschreibt jemand, okay, ich habe jetzt mal entschieden, dass das so abläuft und Haftungsausschluss, Disclaimer.
Das ist heute auch wirklich schon noch schwierig, diese Gesetze dann auch und auch die zukünftigen Gesetze, wo es dann auch wirklich hingeht, dann auch dort klar zu definieren oder klar zu bestimmen.
Aber an diesen Systemen arbeitet ihr?
Ja.
Du hast ein Team mit wie viel Mitarbeitenden im Moment?
Mit 15.
Wie viele sind davon Frauen, um auf vorhin zurückzukommen? Und wie viele Männer?
Also ich habe ja Glück. Es liegt aber auch daran, Frauen ziehen Frauen auch an. Zumindest ist das meine Einschätzung. Ich habe jetzt 4 Frauen bei mir im Team.
Du hast 4 Frauen von 15. Mhm. Du hattest mal ein Team, habe ich gehört oder weiß ich, was nur aus Männern bestand.
Mhm. Ja.
Wie hast du es geschafft, dir Gehör zu verschaffen?
Ich hatte nie ein Problem damit. Mhm. Also du hast recht, also ich bin Frau, ich will auch Frau sein, also ich will jetzt, ich kenne auch genug Frauen, die mehr Mann sein wollen oder mehr Mann sind, sich mehr Mann geben, um auch in Anführungszeichen den Mann auch zu stehen in der Männerdomäne, und das bin ich nicht. Das wurde mir sogar mal geraten, sogar von einer Frau, ist schon ein paar Jahre her, und das wäre, hätte mich nicht glücklich gemacht und wäre auch nicht authentisch gewesen. Ich bin schon immer ein sehr offener Mensch und auch so positiv gestimmt. Ich höre mir auch jede Meinung immer an, also habe jetzt kein Schubladendenken, auch wenn jetzt jemand bei mir im Team mal einen Frauenwitz macht, ja, dann lache ich da genauso drüber nehme ihm das auch nicht krumm. Also ich bin da auch, ich würde sagen, entspannt an der Ecke. Es war nie ein Problem, ein reines Männerteam zu führen. Was aber ein Problem war, war, dass dieser Konkurrenzkampf innerhalb des Teams. Und sobald du auf der gleichen Ebene, also die Hierarchie ist nochmal was anderes, da hat man natürlich immer nochmal diesen Hierarchiebonus, vielleicht auch in den Gesprächen, ja, dass man dann vielleicht auch, wenn es wirklich zu einem Konflikt oder zu einer harten Diskussion ist, dann die Hierarchie immer nochmal vielleicht anders bespielt wird, wie wenn es jetzt auf Arbeitsebene ist. Aber wenn du in einem Team eine Frau reinbringst, ist das Klima deutlich entspannter dann wieder.
Also der Konkurrenzkampf, wenn ich dich richtig verstehe, ist größer zwischen den Männern.
Wenn keine Frau dabei ist, ja.
Wie hast du dann da vermittelt oder dem entgegengewirkt?
Ich hatte Glück, es ist relativ schnell dann auch eine Frau dazugekommen. Aber für mich ist es anstrengend, wenn ein Team nicht miteinander arbeitet. Da muss man dann auch was ändern. Da muss man auch die Teamkonstellation oder die Aufgabenverteilung auch anders vornehmen, weil das ist also jetzt unabhängig von Männern oder Frauen. Das kann auch, sag ich mal, einem gemischten Team auch passieren. Aber wenn das Team zu sehr in Konkurrenz miteinander steht, dann funktioniert es nicht und dann kann der Output auch nicht gut sein. Ja.
Wie hast du führen gelernt?
Ich hatte früh schon einen sehr tollen Chef gehabt, der sehr frei auch geführt hat, also die mit sehr viel Vertrauen auch geführt hat und habe mir da viel abgeschaut, weil ich selber mich sehr entfalten konnte dadurch und er auch wirklich ja stärkenorientiert die Mitarbeiter platziert hat. Das hatte ich mir schon sehr früh abgeschaut. Ich glaube, dass ich heute auch mir oft Führungskräfte, die vielleicht nicht so gut führen, mir eher dann sagen, nee, so möchte ich es nicht machen.
Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich oder würde gerne noch ein Thema anschneiden. Du hast dir ein zweites Standbein aufgebaut, wenn man das so sagen kann.
Richtig.
Was ist das? Und warum?
Ich hatte eine Ausbildung vor 2 Jahren zur Aromatherapeutin gemacht und ich hatte ja generell auch die Kombination mit Massagen, das lag so nahe, dass ich sie dann auch irgendwann ergriffen hatte. Ich war da schon immer sehr mit Düften und konnte die Menschen riechen. Mittlerweile habe ich auch ganz viele Floskeln, die mir das so offenbaren, so der immer der Nase nach oder ich kann jemanden nicht riechen. Also das gibt's
diese hat sich unsere Kommunikation mit eingebrannt.
Und das ist einem gar nicht bewusst.
Ja.
Dass also dieses Sehen und Hören und auch wenn man dann diesen Sinn mal verliert, das ist ja auch ganz tragisch, aber das kennen wir ja auch in der Gesellschaft. Und das Riechen ist auch noch gar nicht so erforscht wie die anderen Sinne. Also sie haben Tests gemacht mit Zitronenduft, wo sie Testpersonen, eine Gruppe mit Zitronenduft Tests durchführen haben lassen, also Prüfungen. Und die haben zu 20-25% waren die mit den Tests früher fertig. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch Kindern, gerade in dem Abschluss, wenn sie auf einen Abschluss arbeiten oder wenn sie lernen müssen, also ich mache das immer bei meinem Sohn und das klappt immer super, wenn er nicht lernen will oder wenn es ihm irgendwie schwerfällt, dann stelle ich ihm die Duftlampe hin oder den Diffusor und dann beruhigt sich das nach kurzer Zeit und er ist konzentriert und macht seine Aufgaben. Also da gibt's ganz viele Einsatzmöglichkeiten, wo man sich selbst oder auch Menschen unterstützen kann. Und diese Kombi halt mit den Düften und den Ölen und der Massage ist natürlich für mich auch eine neue Leidenschaft geworden.
Was du sagst mit den Gerüchen ist für mich, wenn ich Linoleum rieche, erinnert mich das an meine alte Grundschulzeit. Und ich habe die Grundschulzeit als extrem belastend und schwierig empfunden, wenn ich den Geruch von Gänsen im Ofen, Weihnachtsgans, ne, erinnert einen. An Geborgenheit oder gibt einem das Gefühl von Geborgenheit. Ich unterrichte oft oder coache Leute in Verhandlungsstrategie, erzähle mir meine Klienten manchmal, ich war in dem Raum und es ging um eine große Verhandlung, um viel Geld oder eine wichtige Position, die es zu verteidigen galt. Und wenn der Geruch nicht stimmte, dann ist die Frage, sollte man nicht eher den Raum wechseln, wenn möglich?
Absolut.
Oftmals kommen sie rein und die Stimmung, die schon in dem Raum, man sagt ja auch dicke Luft, es war dicke Luft, eine andere Metapher. Ja. Ne? Man konnte Luft schneiden. Ja. Was ist dein Go-To-Geruch nach einem stressigen Tag? Du kommst raus, welchen Geruch konsultierst du?
Ich mag diese klassischen, einfachen Gerüche. Für mich wäre es der Lavendel. Ich komme mit Lavendel runter. Eine Freundin von mir, die sagt, sie sitzt im Schrank bei der Oma, wenn sie Lavendel Es ist auch nicht jeder gleich, auch klar, aber ich mag so die, ja, die Clan, die man in der Natur auch draußen findet und ja, Zitrone, Orange ist ganz weit oben. Weihrauch. Ich meine, die Kirche hat es ja perfektioniert an der Ecke. Das ist genauso. Die aber haben genauso mit solchen Mitteln auch gearbeitet. Ich finde Weihrauch immer noch klasse.
Also das Räuchermännle.
Räuchermännle, genau.
Räuchermännle. Also
oder dass der Geruch, wenn das Streichholz sich anzündet. Also da kann ich nur.
Für mich wäre es Fichte.
Ja, Fichte, genau. Fichtennadel, Bart. Da kann ich nur animieren, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, weil das so einfach ist und so viel Wohlbefinden in das Leben bringen kann und oder auch ins Familienleben bringen kann. Also so wie du sagst, ist ein zweites Standbein, ein Hobby, wo ich Menschen was Gutes tue.
Antje, ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch. Ich finde es schön, dass wir die Brücke geschlagen haben von den Klischees, die wir über und von uns Frauen teilweise noch haben, bis hin zur Herausforderung, die Autoindustrie hat, Automobilindustrie oder wie du es sagen würdest, die Chancen, bis hin zum Lavendelduft und dem Linoleumfußboden meiner Grundschule.
Ja. Da haben wir einen spannenden Weg heute
hingelegt. Ein guter Start ins neue Jahr, wie ich finde. Ich wünsche dir einen wunderbaren, ein wunderbares neues Jahr. Immer noch, wenn man das sagen darf, 2025 möge es nur positive Dinge in petto für dich haben. Und ich hoffe, dich bald wieder zu hören und zu sehen.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war sehr spannend. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich wünsche euch natürlich auch ein wunderschönes neues Jahr und einen guten Start, auch mit der Podcast-Reihe. Ich habe jede Folge bisher gehört und mir gefällt es ganz toll. Es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Reihe. Weiter so und ich hoffe, dass wir uns ganz bald sehen.
Bis bald.
Bis bald.
Das war wieder eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.